Wir haben einen total genialen Gott. Er hat zu uns auf wunderbare und verlässliche Art und Weise gesprochen. Und wir haben das Vorrecht, am Sonntag zusammenzukommen, sein Wort zu hören. Deshalb lasst uns einfach zusammen den Psalm 115 lesen, den ich uns für uns heute mitgebracht habe. Das Wort Gottes. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, wegen deiner Gnade, wegen deiner Treue. Warum sollen die Völker sagen, wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist in den Himmeln. Alles, was ihm gefällt, das tut er. Und jetzt im Kontrast dazu die anderen Götter, die anderen Religionen. Ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie, reden aber nicht. Augen haben sie, sehen aber nicht. Ohren haben sie, hören aber nicht. Eine Nase haben sie, riechen aber nicht. Sie haben Hände, sie tasten nicht. Füße gehen aber nicht. Keinen Laut geben sie mit ihrer Kehle. Ihnen gleich sollen die werden, die sie machen. Ein jeder, der auf sie vertraut. Israel oder Volk Gottes, dazu gehören auch wir eingepflanzt zum Volk Gottes. Vertraue auf den Herrn. Ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Haus Aaron, vertraut auf den Herrn. Ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Ihr, die den Herrn fürchtet, vertraut auf den Herrn. Ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Wir befinden uns in einer Predigtreihe unerschütterlich. Und wir reden darüber, über die Sehnsucht, dass wir als Menschen gerne unerschütterlich leben möchten. Dieses Verlangen, unangetastet zu sein von Herausforderungen im Leben, unangetastet von Schwierigkeiten zu sein, ist so ein menschliches Grundbedürfnis und ist so normal, dass man das einfach schon entdecken kann, wenn du in einen Buchladen gehst und ein Buch zur Selbsthilfe dir suchst, wie du problemlos leben kannst. Also mindestens 5000 Titel, ja, wirst du da gleich mal hier in der größten Buchhandlung in Dresden finden und sogar in der christlichen Buchhandlung, ja. Neben Romanen sind die Selbsthilfebücher, ja, entdecke deine Größe in dir, mit denen du problemlos durchs Leben gehen kannst, ja, nimm dem bestimmt den zweiten Platz ein, gleich an der Rangliste. Es ist einfach, weil Bücherschreiber und weil Prediger auf unser Grundbedürfnis reagieren, souverän durchs Leben gehen zu wollen, unangetastet zu sein von Schwierigkeiten. Wir sehnen uns danach, dass uns alles gelingt, dass alles gut geht, dass wir herausforderungslos glücklich sind. Und es ist gar nicht so schlecht, es ist einfach die menschliche Natur. Und jetzt ist es sehr interessant, das Wort Gottes verspricht eine Art von Unerschütterlichkeit. Vielleicht nicht die Unerschütterlichkeit, wie wir sie ganz wünschen, dass wir von vornherein ganz problemlos sind oder überhaupt keine Probleme mehr haben, aber sie verspricht eine Unerschütterlichkeit, dass wir als Menschen nicht wie sozusagen so eine Pappel vom Wind hin und her geweht wird und ständig umzufallen droht, sondern das Wort Gottes verspricht uns an ganz vieler Stelle, dass die Gerechten sind wie ein Baum, der steht, der fest verwurzelt ist und da mögen die Stürme wehen, er steht. Und er steht nicht nur, er trägt auch noch Früchte und Blätter und ihm geht es gut. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass das Gleichnis von einem Bild, was Wayne gebracht hat, dieses kleine Video da war, wo die kleinen Schwarzen da ihr Häuschen gebaut haben, ja, vor 14 Tagen. Das Bild, die Idee, dass man sein Haus auf einen Fels baut, dass wenn die Stürme des Lebens kommen, dass man unerschütterlich steht, ist da geschrieben aufgrund dessen, dass das Wort Gottes uns etwas verheißt, nämlich, dass wenn Stürme kommen, wir die gut bewältigen. Es gibt eine Art von Unerschütterlichkeit, die das Wort Gottes tatsächlich verheißt. Und jetzt haben wir gleich einen total genialen Unterschied, können wir feststellen, zwischen Religion, Sektengehabe und wahrem Christentum. Beide versprechen die Unerschütterlichkeit. Und der Unterschied liegt darin, wo du die Unerschütterlichkeit findest. Es ist die Methode, es ist die Masche von ganz vielen Irrlehren, die auf dein Grundbedürfnis, das du hast, einzugehen und zu sagen, du willst was und du kannst es haben und ich biete es dir. Und der feine Unterschied zwischen Wahrhaftigkeit, echtem Christentum und Sekten liegt meistens darin begründet, dass Sekten dir diese Unerschütterlichkeit vorgaukeln, dass du sie in dir finden kannst. Also ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, es gab vor einer ganzen Weile einen berühmten Mann, der hieß Helmut Bauer, der hat nur über eine Bibelstelle gepredigt, nämlich Kolosser 2, glaube ich, Vers 17, ist es Christus in dir, Hoffnung auf Herrlichkeit. Und hat die so interpretiert, dass du selber ein kleiner Christus bist. Und mit dir selber als ein kleiner Christus kannst du souverän durchs Leben gehen, du kannst Dinge befehlen, wie sie sein sollen, kannst deine Umstände einfach nur mit einem Glaubenswort, mit einem Glauben im Herzen befehlen, wie sie sein sollen und alles im Leben wird dir gelingen. Und interessanterweise, ja, es hat viele Christen auch angesprochen, weil sie dieses Grundbedürfnis haben, ich habe eine Sehnsucht nach Unerschütterlichkeit, ich habe eine Sehnsucht nach Festigkeit in meinem Leben. Das Problem ist nur, dass man erst viele Jahre später herausfindet, dass es nicht funktioniert. Echtes Christentum, der wahrhaftige Gott, verheißt uns eine Unerschütterlichkeit, aber der Schlüssel zum Stehen in Zeiten der Stürmen liegt nicht in uns, sondern liegt in demjenigen, der treu uns zur Seite steht, der für uns da ist in allen Schwierigkeiten. Unerschütterlich heißt nicht, dass ich in der Straßenbahn, so weiß nicht, wir haben das als Jugendliche gemacht, also heute fahren ja die Straßenbahn in Dresden ganz smooth, ja, durch die Gegend, alle Gleise neu gebaut. So, als ich noch zur Schule ging, war es ein Sport, in die Straßenbahn einzusteigen, ja, diese alten Kisten, und hier so cool zu sein, ja, so auf beiden Beinen. Und wenn die Straßenbahn um die Kurve quietschte, ja, nicht aus der Bahn geworfen zu werden, ja, und auf dem Schoß von der alten Oma zu landen. Heute geht es leider nicht mehr, ja, heute fahren die viel zu einfach, ja. Unerschütterlich heißt nicht, ich stehe auf meinen eigenen Beinen und egal wie die Straßenbahn in die Kurve saust, ja, die Zentrifugalkraft, da kann ich als cooler Jugendlicher ganz klar widerstehen, ja. Unerschütterlich heißt, ich habe was, wo ich anpacken kann, ja. Wenn das Ding sich dreht und wenn es mich umherschleudert, ich habe eine fremde Macht, die außerhalb von mir ist, die ich umklammern kann, ja. Kannst auch so mal vorstellen, in manchen Ländern gibt es das noch so, da musst du tatsächlich ja in der S-Bahn das Ding umklammern, ja. Du musst das Ding, du kannst die Stange umklammern, du kannst dich an diesen Griff festhalten und sagen, und wenn das Ding noch so dreht, ja, und aus den Schienen kippt, ja, ich habe was, wo ich mich dran festhalten kann, ja. Das ist unerschütterlich. Und das ist unser Gott. Unsere Unerschütterlichkeit liegt nicht in unserer eigenen Fähigkeit, sondern sie liegt und ist begründet in seiner Treue uns gegenüber, in seiner Hingabe uns gegenüber, in seiner Zuverlässigkeit, dass sein Wort wahr ist, dass er mit uns ist, alle Tage des Lebens, dass kein Mensch uns etwas antun kann, wir uns vor niemandem fürchten müssen, denn der Herr, der Allmächtige, ist mit uns, was immer passiert. Halleluja, Amen. Und so ist unerschütterlich, heißt, dass all die Sorgen, die wir haben, ja, es ist völlig normal, von den Christen Sorgen zu haben, dass wir sie auf ihn werfen. So wie 1. Petrus Kapitel 5, Vers 7 schreibt. Ja. Da heißt es nicht, ihr Christen habt mal keine Sorgen, sondern da heißt es, alle Sorgen, in Klammern, die ihr habt, die normal sind in eurem Leben, werft sie auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich kenne Nun gibt es unterschiedliche Arten von Menschen. Ja. Es gibt diese grundsätzlich optimistischen Typen. Ja. Egal, ob da Weltuntergangsstimmung ist, ja, die sehen immer das Positive und Gott wird das machen. Ja. Ich wünschte, ich wäre so einer. Ja. Ich bin in eher der zweite Art Kategorie. Ich muss ja meine Sicherheit erkämpfen. Ich bin von Natur aus eher ängstlich. Es geht von Natur aus eher alles schief. Und ich muss zum Wort Gottes gehen und muss sagen, was sagst du in dieser Situation? Und das macht mich dann im Endeffekt wieder zu einem glaubenden Menschen, zu einem Christen, der Gott durch seinen Glauben ehrt. Und es gibt diese Art von Menschen, die sind eher sensibel, es geht ein bisschen was schief und schon fangen die Sorgen an, sich breit zu machen. Und dann macht man sich auch noch Sorgen, weil man sich Sorgen macht und man ja ein Christ eigentlich keine Sorgen machen sollte. Stimmt das so? Ja? Also können das nachvollziehen. Manche Leute kommen zu mir und sagen, wirklich, okay, hab kein Problem, nicht erfunden. Ja? Ich sage, ich mache mir Sorgen über mein Christsein, weil ich mir Sorgen mache. Ja, wirklich. Ja? Ich mache mir Sorgen, weil ich das Gefühl habe, als guter Christ soll ich keine Sorgen haben. Aber als Christ hat man Sorgen. Es ist normal, Schwierigkeiten im Leben zu haben. Und echter Christ heißt, nicht keine Sorgen zu haben, sondern die Sorgen auf ihn zu werfen, sich auf sein Wort zu berufen und sagen, du hast mir gesagt, ich gebe dir bei dir ab und du kümmerst dich um mich. Du suchst dich um mich. Wie wir adäquat als Christen umgehen mit Sorgen ist, wir schauen, was hat Gott uns in Zeiten der Not verheißen. Und wir nehmen uns dieses Wort Gottes und wir unterstreichen es gelb und rot und grün in unserer Bibel. Wir hängen es an unseren Spiegelschrank, wir lernen es auswendig, wir schneiden es aus und kleben es auf unsere Autoscheibe, wo immer wir es sehen müssen und damit konfrontiert werden, am Kühlschrank, am Abwasch oder wo auch immer. Oder du kaufst dir einen Kavol-Kalender und legst ihn ja auf den Arbeitsplatz, dass du es täglich siehst und dich erinnern kannst und dein Herz auferbaut wird, was für eine Verheißung dir Gott gegeben hat. Und darin suchen wir unseren Trost und unsere Festigkeit. Und auf diese Art und Weise werden wir oder fangen wir an, unerschütterlich zu leben. Okay, das war die Einführung. Jetzt können wir. Es gibt einen weiteren Grund, warum wir als Christen unerschütterlich leben können. Und dieser Grund ist eine Eigenschaft Gottes, die leider im 20. und 21. Jahrhundert der christlichen Welt etwas unterbelichtet wurde. Christen in anderen Jahrhunderten haben sich viel mehr auf diese Eigenschaft Gottes berufen und in ihr Zuflucht gefunden. Aber aufgrund dessen, dass sich der philosophische Wind in der Gesellschaft gedreht hat und diese Eigenschaft Gottes nicht mehr so zusammenpasst, ja, mit einem Bild, das man sonst so von Menschlichkeit und der Selbstbestimmung des Menschen hat, wird diese Eigenschaft ein bisschen vernachlässigt. Und das ist eine meiner Lieblingseigenschaften, eine der Lieblingscharaktere des Wortes Gottes, und es ist seine Eigenschaft seiner Souveränität. Und Souveränität bedeutet, wenn ihr zum Beispiel uns an den Psalm 115 erinnert, nächste Folie, das war gleich im dritten Vers, da heißt es, unser Gott ist im Himmel. Was immer ihm gefällt, das tut er. Und die Idee, er ist im Himmel, bedeutet nicht, er ist weit weg, er ist irgendwo da im Himmel, er ist nicht hier, sondern die Idee ist im Himmel, bedeutet, er hat Zugriff auf Sphären, auf die wir keinen Zugriff haben. Er kann sich in Sphären bewegen und Dinge tun, von denen wir glatt mal weg sind. Ja? Also wir sind nicht im Himmel. Wir sind darauf angewiesen, hier mit unseren läppischen 1,80 Meter oder wenn du Martin bist, 2,10 Meter, ja, auf der Erde hier so, keine Ahnung, vor uns hinzuwursteln. Ja? Auf die Sphären des übernatürlichen Himmels haben wir keinen Zugriff. Aber Gott, er ist im Himmel. Er kann im Himmel tun und lassen, was er will. Und das macht er nicht nur im Himmel, sondern das macht er im Himmel und auf der Erde. Was immer ihm gefällt, das tut er. Das heißt, hier ist die Idee, dass nichts geschieht, was Gott nicht will. Nun darf man das nicht missverstehen. Man darf nicht das so verstehen, dass im Sinne von Schicksal, was immer passiert, ist es Gottes Wille, kann man nichts tun, ja, der Herr macht das alles so und ich bin da hilflos ausgeliefert. Es bedeutet auch nicht, Gottes Souveränität bedeutet auch nicht, dass er der direkte Verursacher von Bösen, von Krankheit, von Übel ist. Darüber haben wir in der letzten Predigtserie schon gesprochen. Wenn wir sagen, dass alle Dinge unter Gottes Souveränität stehen, heißt es, dass Gott in allen Dingen wirkt und seine Kontrolle niemals, nie verloren oder abgegeben hat, aber er dennoch nicht der mittelbare Verursacher dieser Dinge ist. Das heißt, es kann sein, dass Umstände herbeigeführt werden durch den Einfluss von Dämonen, durch den Einfluss böser Menschen und dass Gott aber trotzdem willig diese Umstände herbeiführen lässt, um ein gutes und großes Ziel dabei zu bewirken oder dazu zu suchen. Eines der klassischsten Beispiele, die wir über die Souveränität Gottes haben, ist die berühmte Geschichte des Josef, eine der 12 Kinder des Jakobs. Ihr könnt euch daran erinnern, Josef, geliebter Sohn des Jakobs, wahrscheinlich der Lieblingssohn, bekommt ein spezielles Gewand, eine spezielle Kleidung, ein Zeichen der Ehre von seinem Vater. Und Josef hat irgendwann mal zwei Träume. zwei Träume, die das, beide die das Gleiche aussagen. Er träumt davon, als allererstes, wie in der klassischen Art und Weise zu Zeiten, als man noch keinen Mähdrescher hatte, sondern dass man so mit der Sense so Büschel abgeschnitten hat mit dem Getreide und dann so eine Ähren sich aufgestellt hat, dass es so eine Ähren gibt und dass die Ähren sich, dass 11 Ähren sich vor einer Ähre niederbeugen. Und seine Brüder, ja, die hatten alle die Gabe der Trauminterpretation, ja, die mussten gar nicht lange drüber nachdenken, wusste sofort, was das heißt, ja, haben sich geärgert über so einen frechen Traum, als wenn der Josef was dafür könnte, ja, was er da träumt, und sagen, du willst doch nicht etwas sagen, und dann sagen sie gleich die Interpretation, dass wir eines Tages vor dir niederknien werden. Aber genau das ist, was der Traum symbolisiert. Er symbolisiert, dass Josef als der jüngste der Brüder hoch erhoben wird und dass alle anderen Brüder ihm dienen werden. Ist kein guter Traum, wenn du ein Geschwisterkind bist, ja, und das den anderen weitererzählst. Ja. So. Und dann gibt es auch noch eine Bestätigung als Traum. Ja. Dann gibt es Sonne, Mond und 11 Sterne beugen sich also vor einem Stern nieder. Genau die gleiche Aussage. Und die Brüder, ja, sind jetzt also restlos verärgert. Und Josef geht durch die Gegend und sagt, ich werde unerschütterlich leben. Der Herr hat es mir versprochen. Ja. Ich sehe schon, wie ich geehrt und geachtet, ja, selbst von meinen eigenen Brüdern durch das Leben gehe, den roten Teppich werden sie mir auslegen und sich vor mir niederknien und sagen, Josef, wir lesen dir jeden Wunsch von deinen Lippen ab, sag einfach nur, was du willst und das machen wir für dich, ja. Unerschütterlichkeit hat Gott ihm versprochen. Und dann kommt das Leben ganz anders. Dann passiert Folgendes, ich habe euch den Text mitgebracht. Im ersten Mose, Kapitel 37, heißt es, als die Brüder Josef von Ferne sahen, bevor er sich ihnen genähert hatte, da ersannen sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten. Und sie sagten einer zum anderen, siehe, da kommt dieser Träumer. So kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in einen Brunnen, in eine Zisterne werfen und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Ruben das hörte, wollte er ihn aus seiner Hand retten und sagte, lasst uns ihn nicht totschlagen. Und Ruben sagte zu ihnen, vergießt nicht Blut, werft ihn in diese Zisterne, die in der Wüste ist, aber legt nicht Hand an ihn. Das sagte er, damit er ihn aus ihrer Hand errettete, um ihn zu seinem Vater zurückbringen. Aber der Plan von Ruben gelingt nicht, denn als es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef seinen Leibrock aus, den bunten Leibrock, den er anhatte, und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne war leer, es war kein Wasser drin. Dann setzten sie sich, um zu essen, und sie erhoben ihre Augen und sahen, und siehe, eine Karawane von Ismaeliten kam von Gilead her, und ihre Kamele trugen all mögliches Zeug, ja, wo wir nicht wissen, was es ist. Sie zogen ihn, um es nach Ägypten hinabzubringen. Okay, also gibt es eine Karawane, die nach Ägypten zieht. Nächste Folie. Da sagte Judah zu seinen Brüdern, was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut zudecken. Lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen, aber unsere Hand sei nicht an ihm, denn unser Bruder, unser Fleisch ist er. Und seine Brüder hörten darauf. Da kamen midianitische Männer vorbei, Händler. Sie zogen ihn heraus, holten Josef aus der Zisterne herauf. Und sie verkauften Josef an die Ismaeliter für 20 Silberschekel. Und sie brachten Josef nach Ägypten. Nach den glorreichen Träumen wird Josef als Sklave nach Ägypten verkauft. Die Brüder verkaufen ihn tatsächlich als Sklave. Das ist so, wie man das heute auch noch macht, da zieht ein Stamm gegen den anderen in Krieg und die Leute, die einfach nicht zum eigenen Stamm gehören, werden als Sklaven weiterverkauft. Wie lebt Josef? Wie lebt Josef? Und ich weiß, ihr kennt die Geschichte, ist es nicht erstaunlich, wie Josef sein Leben lebt, wie er trotz der Gegensätzlichkeit, Verheißung von Gott, die sich so in die ganz andere Richtung entwickeln, wie er dennoch unerschütterlich für seinen Gott lebt. Wir wissen als nächstes, dass er im Hause des Potiphar in Ägypten kommt. Der hat ihn gekauft, also ein wohlhabender Mann. Und dort passiert Folgendes. Eines Tages will die Frau des Potiphar mit dem jungen Sklaven Sex haben und sagt einfach, nächste Folie im 1. Mose Kapitel 39, pass mal auf, du lieber Josef, schlaf mit mir. Vers 7 und Vers 8 heißt es, Josef aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Ich weiß nicht, wie es uns gegangen wäre, wenn wir anscheinend so von Gott verlassen und verraten worden wären. Große Verheißungen, große Versprechungen und dann enden wir als Sklaven in einem fernen Land. Und Josef ist jemand, der sagt, was immer passiert, ich bin loyal gegenüber meinem Gott. Ich liebe ihn und ich werde mich nicht gegen ihn versündigen, sondern ihn ehren. Ist es nicht eine erstaunliche Art und Weise, wie Josef lebt? Ist es nicht eine unerschütterliche Art und Weise, wie hingegeben er seinen Lebensweg bestimmt und für Gott lebt, obwohl es ihm äußerlich so schlecht geht und scheinbar Gott so weit weg von ihm ist? Es geht ja noch weiter. Als nächstes wird er aufgrund seiner Gerechtigkeit, seiner Hingabe gegenüber Gott, auch noch falsch angeschuldigt von der Frau, wird ins Gefängnis geworfen. Und jetzt muss man sich das vorstellen, die ägyptischen Gefängnisse sind bestimmt nicht so luxuriös ausgestattet, ja, und so humanistisch ausgestattet wie unsere Gefängnisse in der westlichen Welt. Ja, gab es garantiert keine Fitnessstudio und keine Ahnung, stündlichen Zugang zu Internet, sondern das war ein Dreckstall, ja, das war ein Saustall. Und jetzt passiert Folgendes im Gefängnis. Es gibt im Gefängnis einen Bäcker und einen Mundschenk, die da reingeschmissen wurden von dem Pharao und die haben Träume, genau wie Josef. Und sie erzählen, oh, wir hatten einen schlechten Traum gehabt, ja. Und Josef, was hättest du gesagt? Ja, ich kann mich nur an meiner Stelle sagen. Ich hätte zu den Leuten gesagt, passt mal auf, ihr mit euren Träumen, das ist alles Psychologenquatsch, ja. Ich habe auch mal Träume gehabt, ja, und den Träumen habe ich schon lange abgesagt, ja. Passiert bloß das Gegenteil. Passt auf mit euren Träumen. Ich glaubt an das, was ihr seht, ja, was handfest ist, das ist das Stroh, worauf ihr liegt, ja. Und diese ganze Träumerei, ja, das ist alles Psychologen. Quatsch die Bums da, ja. Nein. Josef hört die Träume und daran sehen wir, dass er immer noch an die Verheißung Gottes geglaubt hat. Er glaubt immer noch, trotz der Gegenteiligkeit, wie sich sein Leben entwickelt hat, glaubt er an die Kraft und die Wahrhaftigkeit, dass Gott zu Träumen spricht und sagt zu den Männern, erzählt mir eure Träume. Gott kann sie auslegen. Und das sind zwei Vertrauensaussagen. Erstens, eure Träume sind von Gott. Gott spricht durch die Träume. Und ich bin immer noch, obwohl ich so weit unten gelandet bin, in Connection mit dem Allmächtigen, dass ich glaube, dass ich euch eure Träume auslegen kann, weil Gott zu mir spricht und zu euch Rat geben wird. Ist nicht erstaunlich, wie man Gott vertraut inmitten der schwierigsten Umstände? Ich finde es erstaunlich. Und als nächstes, ja, kommt Josef zum Pharao, auch der hat einen Traum. Und auch in diesem Falle sagt Josef, pass mal auf, lieber Pharao, mit einer Sicherheit kommt er vor dem mächtigsten Mann der Welt in der damaligen Zeit und sagt, Träume und Traumauslegung sind Gottes Sache. Wie kann das von einem Mann kommen, ja, der so in Anführungsstrichen, wir kennen ja das Ende der Geschichte, aber du musst dich das vorstellen, wie du dich fühlst, wenn du noch mittendrin bist. Wie kann jemand so zuversichtlich sein, ja, der so von den Anführungsstrichen Träumen von Gott enttäuscht worden ist? Und nun ist es ganz interessant. Es gibt nirgendwo, weder im Alten noch im Neuen Testament, eine Stelle, die sagt, Josef hat weiter geglaubt, weil. Nirgendwo. Es gibt keinen Grund. Nirgendwo steht da, ja, der hatte ja vielleicht noch, keine Ahnung, versteckt ein stilles altes Testament und das Wort Gottes gab ihm Kraft oder irgend sowas. Nichts. Kein Kommentar. Null. Nada. Aber es gibt eine implizite Stelle, die ich denke, die der Schlüssel für Josefs Treue ist. Und das ist sein Glauben an die Souveränität Gottes. Später werden sie wieder hergestellt, die Brüder kommen nach Ägypten, sie versöhnen sich, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann passiert Folgendes. Sein Vater stirbt und plötzlich haben die Brüder Angst. Der Vater, der uns zusammengehalten hat, ist weg. Jetzt könnte es sein, dass Josef endlich Rache an uns nimmt. Wir fürchten uns. Und dann macht Josef eine wichtige Aussage, die, ich denke, eine Schlüsselaussage ist und impliziert, warum er so unerschütterlich all diese Jahre gelebt hat. Er hat an die Souveränität Gottes geglaubt, wenn wir mal die nächste Folie machen, indem er gesagt hat, die nächste Folie, ihr zwar, jetzt erinnert er sich an den Verkauf, ja, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Also die Idee ist, als ihr mich verkauft habt, habt ihr es aus bösen Motiven gemacht und ihr wolltet mir Böses tun. Und jetzt kommt das Interessante, ich sage, Gott aber hatte es zum Guten beabsichtigt, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Das heißt, Josef schaut auf den Zeitpunkt seines Verrates zurück und sagt, ihr habt mir Böses getan und Böses gewollt. Es ist immer noch böse. Oder es war böse, es gibt keine Entschuldigung und ihr werdet euch eines Tages vor dem allmächtigen Gott rechtfertigen müssen. Aber in eurem Bösen war Gott gegenwärtig. Und was ihr fürs Böse getan habt, war er mittendrin. Und er hat es in Anführungsstrichen mitgemacht. Vielleicht sogar auch souverän verursacht. Aber er hatte gute Motive. Und das ist dabei rausgekommen. Diesen Glauben sollten wir auch haben. Diesen Glauben, dass was immer in unserem Leben passiert, wo immer uns Menschen Böses antun, wann immer uns das Schicksal in Anführungsstrichen negativ überrascht, können wir mit Zuversicht sagen, was immer Böses uns passiert, ich weiß, Gott hat einen souveränen Plan. Noch ist die Zeit nicht reif, aber der Zeitpunkt wird kommen, wo ich es nicht nur im Glauben, sondern aus dem Sehen heraus sage, was Menschen mir damals zum Bösen angetan haben, hat Gott mir zum Wohle getan. Der Zeitpunkt wird kommen, wo wir über unser Leben zurückgucken und egal was passiert ist, wir sagen können, du warst souverän dabei. Und wo ich Tränen der Verzweiflung geweint habe, wo ich nicht mehr weiter wusste und du nur einen deiner Freunde geschickt hast, die mich getragen und begleitet haben, jetzt sehe ich dich klar und deutlich und sehe, dass du alle Dinge in meinem Leben zu meinem ultimativen Wohl und zu deiner großen Ehre bewirkt hast. So einen faszinierenden und genialen Gott haben wir und dienen wir und glauben wir. Und auf diese Art und Weise können wir auf eine Unerschütterlichkeit durchs Leben gehen, was immer uns morgen befällt, welcher Schicksalsschlag uns auch heimsuchen wird. Wir können uns zurücklehnen und können sagen, du hast einen souveränen Plan. Das heißt nicht, dass wir alle Dinge akzeptieren, wie sie sind. Dass wir Krankheit akzeptieren und sagen, so ist es, so bleibt es für alle Ewigkeit. Manchmal lässt Gott Dinge zu, dass wir uns dagegen aufbegehren und sagen, du kannst retten, du kannst befreien, du kannst Dinge ändern. Aber wenn Gott sie nicht ändert, wenn Gott uns nicht erlöst, dann können wir in der Sicherheit leben, dass alle Dinge uns in der Tat zum Besten dienen müssen und Gott einen souveränen Plan ausführt, um sich große Ehre zu machen und uns ultimativ am meisten glücklich machen wird. Und das, und jetzt sind wir tatsächlich schon am Ende, oder fast am Ende, aber kommt noch ein wichtiges Thema. Gilt für persönliche Schicksalsschicksale und gilt auch für Gottes großes Wirken in der Gesellschaft. Und da sind wir gerade an einem sehr heiklen Punkt, an der Frage der Flüchtlingspolitik in Deutschland. Oder auch, keine Ahnung, egal wie du das nennst, der Völkerwanderung oder der großen Herausforderung, dass dieses Jahr 1 Million Menschen nach Deutschland kommt. Und nächstes Jahr, da braucht man kein Prophet sein, es wesentlich mehr sein werden. Und das übernächste Jahr noch mehr. Und das übernächste Jahr noch mehr. Ich meine, man muss kein Prophet sein. Jeder weiß, halb Afrika sitzt auf gepackten Koffern, weil sie Menschen in Deutschland mit Luftballon und wedelnden Fähnchen gesehen haben, die gesagt haben, herzlich willkommen. Und die Grenzen sind offen.
halb Afrika sieht die großen Luxusschlitten, mit denen wir durchs Leben rasen, sieht die sauberen Straßen, die sauberen Parks, in denen wir leben, und sie sagen sich, das wollen wir auch. Und egal, ob man jetzt sagt, das sind Wirtschaftsflüchtlinge oder nicht, man kann es den Menschen meiner Meinung nach nicht verübeln. Du würdest doch selber das Gleiche tun, oder? Ich bin auch ein Wirtschaftsflüchtling mal gewesen. Ich bin 1990, obwohl die Mauer schon gefallen war, nach Frankfurt gegangen und habe dort eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, weil ich mir in Frankfurt eine bessere Karriere, ein besseres Leben erhofft habe, als wenn ich hier im Osten geblieben wäre. Und wir müssen uns einfach auch in die Psyche der Leute reinversetzen. Die meisten Leute, die kommen einfach, weil sie glücklich werden wollen. Sie kommen, weil sie unseren Wohlstand sehen und weil sie sagen, ich möchte auch diesen Wohlstand haben, weil sie denken, dass dieser Wohlstand der Schlüssel zum Glücklichsein ist. Und dann haben wir inzwischen als Leitung der Jesusgemeinde ganz viele Anfragen bekommen, die sagen, mach doch mal ein Statement. Was sollen wir sagen? Welche gemeinsame Meinung haben wir als Gemeinde in Bezug auf die Flüchtlingsproblematik? Und jetzt mache ich ein Statement. Und mein Statement ist, es gibt Grenzen, indessen wir uns als Gemeinde in der Vielfältigkeit von Meinungen und Argumenten bewegen können. Die Grenzen sind klar. Die Grenzen kennen wir, was Gott im Alten Testament und im Neuen offenbart hat, wie wir miteinander, insbesondere mit Fremden, umgehen. Wir betrachten jeden Menschen, egal welche Hautfarbe, Herkunft oder Vergangenheit, als ein Ebenbild Gottes an. Und behandeln diese Menschen, als wenn sie tatsächlich ein Ebenbild Gottes sind und einen intrinsischen Wert haben, der allen anderen Wert außer Gott selbst übersteigt. Und das heißt, wir begegnen jeden Menschen mit Liebe, Respekt und Hochachtung und suchen sein oder ihr Bestes. Auf der anderen Seite sagt das Alte Testament aber auch, dass die Fremden, die sich in das Land Israel begeben, die Religion und die ethnischen Werte und die Theokratie, also die Gesellschaftsordnung des Volkes Gottes, annehmen. Du konntest als Fremder damals in Israel nicht deine alten Götter mitbringen und sagen, ich habe hier ein Lebensrecht, ich lebe hier genauso wie ihr und mache so, wie ich es will. Wenn du Gast sein wolltest, hattest du einen Gaststatus. Gott hat gesagt, nutzt eure Stärke nicht aus gegenüber dem Volk Israel, gegenüber den Schwachen. Aber eine Anforderung gab es auch an diejenigen, die kommen. Nämlich sich der Theokratie Israels unterzuordnen, sich den Werten des Volkes unterzuordnen. Sie hatten Rechte und Pflichten, wie jeder Israelit auch. Sie mussten den Sabbat halten, sie mussten Jahwe anbeten und sie mussten all das machen, was Gott auch von den Israeliten erwartet hat. Ich denke, das sind die Grenzen, die wir vom Wort Gottes gesetzt haben. Und ich glaube, dass wir uns innerhalb dieser Grenzen es in der Gemeinde eine Meinungsvielfalt geben kann und wir dennoch in Einheit zusammenstehen können. Meinungsvielfalt heißt, meine ich deshalb, es ist ein so großes, komplexes Problem. Wenn es so einfach wäre, hätten Politiker eine Lösung gefunden. Es gibt keine. Selbst die Leute, die dafür von uns bezahlt werden, nach Lösungen zu suchen, haben noch immer keine. Wie können wir dann als Gemeinde, die wir alle arbeiten gehen, Familien haben, Stress haben, es aus der Hosentasche schütteln, eine schnelle Meinung für alles zu haben? Ich glaube, es ist unmöglich. Ich glaube, wir befinden uns in einem Prozess der Meinungsbildung, wie wir darüber denken. Und ich glaube, es ist vollkommen legitim, dass wir als Gemeinde unterschiedliche Meinungen haben und uns überlegen und sagen, welche Chancen gibt es, welche Risiken gibt es, welche Gefahren gibt es. Lass uns sie in einem friedvollen und respektvollen Miteinander abwägen. Ich oute mich und ich sage, ich habe vollstes Verständnis für Sympathisanten von Pegida. Ich selbst gehe nicht hin, weil ich die Leiter nicht als integre Person einschätze und weil ich die Reden nicht gut finde, die da geredet werden. Aber ich bin Sympathisant mit 90% der Menschen, weil sie da hingehen, nicht weil sie Nazis sind, sondern weil ich denke, dass sie einfach Sorgen haben. Sorgen wegen des Heimatverlustes, Sorgen des Gefühles, ein Gefühl der Sicherheit, ein Gefühl der Heimat geht verloren und einfach aus Mangel an Alternativen kein anderer Platz da ist, als Montagabend seine Stimme zu erheben. Ich habe vollstes Verständnis für jeden von uns, der zu Pegida geht. Und wenn du das bist, bist du herzlich willkommen, zumindest in meinem Hauskreis. Ich habe vollstes Verständnis für alle Menschen, die zu Anti-Pegida gehen. Ich habe vollstes Verständnis für alle Menschen, die ein Zeichen setzen und sagen, wir haben es doch als Aufgabe, auf eine humane und menschenwürdige Art und Weise mit Menschen umzugehen, denen es schlecht geht, in unserem Land Zuflucht suchen. Ich habe Sympathien für beide Gruppen und beide Gruppen sind in meinem Hauskreis herzlich willkommen. Und wir machen es uns zur Aufgabe, dass wir sagen, bei uns kann jeder reden, seine Sorgen loswerden, ohne den Stempel aufgedrückt zu werden, ein Nazi oder ein Kommunist zu sein. Die Sorgen, die wir haben, der Herausforderungen sind real und sie sind groß. Und wir dürfen damit reden und wir dürfen Meinungen haben, die mir vielleicht nicht gefallen. Aber wir dürfen darüber reden, dürfen einander annehmen und dürfen gemeinsam nach Lösungen suchen. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, nach der Souveränität Gottes. In all den Dingen, egal zu welcher Gruppe du dich tendierst und wo immer du auch Montagabend bist, ich denke, eine Sache sollten wir als Christen gemeinsam haben, wenn wir an die Souveränität Gottes glauben. Wir sollten nach den Chancen suchen, die Gott in dieser auch schwierigen Zeit in Deutschland für uns bereithält. Gott wirkt auf dramatische Art und Weise zu unserer Lebenszeit, wie wir es uns nicht vorstellen können. Ich habe euch einen Buchtitel mitgegeben. David Garrett, ein Southern Baptist, hat sich die Zeit genommen und hat, als er gehört hat, dass ganz viele Moslems von Jesus träumen und sich angeblich bekehren, ist er mit einem Team auf die Suche gegangen und hat nachgeforscht, was ist dran, dass Moslems von Jesus träumen? Was ist dran, dass Moslems sich bekehren? Und wie viele Moslems haben sich im Laufe der letzten 1400 Jahre bekehrt? Und er ist zu einem erstaunlichen Ergebnis gekommen. Er hat gesagt, es gab immer wieder Wellen im Hause des Islam, wo Moslems sich zu Christus bekehrt haben, auch in den letzten 1400 Jahren. Aber er sagt, 85% der Wellen, wo Menschen aus muslimischem Glauben zum Christentum übertreten, eine echte Bekehrung erleben und sich taufen lassen, 85% dieser Bewegungen ist in den letzten 20 Jahren passiert. Tendenz zunehmend. Wir erleben eine Dramatik, wie wir sie noch nie erlebt haben. Muslimische Menschen sind noch wie noch nie zuvor offen für den christlichen Glauben. Über 1400 Jahre waren ganze Volksgruppen resistent gegenüber dem Evangelium. Und wir sehen es vor unseren eigenen Augen, dass Menschen Träume von Christus haben, dass Menschen zu ihnen hingehen und sagen, das ist Jesus und sie freudig ihre Knie beugen und bekennen, du bist der Herr. Wenn wir uns als Christen nur darum streiten, wer Montagabend recht hat und nicht die Chance sehen, die einmalige Chance, Menschen, die Sehnsucht nach Glück haben, Menschen wie du und ich, die einfach eine Hoffnung haben, ich möchte glücklich sein, zu Christus zu führen, dann ist all die Diskussion, wer nur recht hat, Montagabend umsonst. Und deshalb mache ich an dieser Stelle Schluss. Und wir fangen einfach damit an und benutzen die letzten 5 Minuten, um dafür zu beten, dass die Tür, die Gott aufgemacht hat, weiter offen ist und dass es wir auch in unserer Mitte erleben, dass ganz viele Menschen aus Syrien, aus Afghanistan, aus dem Kosovo, ob sie von der Politik willkommen sind oder nicht, eine offene Tür bei unserem einmaligen Herrn Jesus Christus finden. Lasst uns aufstehen und zusammen beten. Und vielleicht machen wir das so, wir haben noch die Zeit. André hat das Mikrofon. Wenn du ein Gebet auf dem Herzen hast, komm einfach nach vorn. Nimm das Mikrofon und du kannst für uns gemeinsam beten.
Oh ja, danke Jesus. Ich kann nur immer wieder Danke sagen für die Herausforderung. Und du sagst es selber in deinem Wort. Jede Herausforderung wird uns mehr zu dir ziehen. Und genau in dieser Herausforderung stehen wir jetzt. Und ich bin dir einfach nur dankbar, dass wir wirklich deine Souveränität dadurch kennenlernen werden und dass dein Strom deiner Liebe durch unsere Herzen fließen wird. Und ich bitte und bete, dass du uns ein Herz voller Geduld schenkst, diesen Menschen gegenüber, die hier nach Deutschland strömen. Und ich danke dir, dass es jemanden gab, der das erkannt hat, nämlich die Angela Merkel. Was muss passieren, wenn sich so viele Menschen zu Fuß in Bewegung setzen, um dieses Land zu erreichen? Und ich danke dir, dass du mit uns bist. Amen, Amen.
Vater, wir danken dir für die Predigt von Dirk. Wir danken dir für dieses Statement und Herr, wir preisen dich und wir bitten dich, dass du uns diesen Mantel von dem Josef gibst, dass du uns die Sichtweise von Josef schenkst, die er hatte in dieser ganzen Situation als Gemeinde, aber auch in ganz Deutschland, Vater, für diese Chance, diese Sichtweise, wo wir und viele verängstigt sind, verunsichert sind, wo viele nicht wissen, was da rauskommt, bitten wir dich, dass du uns deine Sicht in Deutschland gibst. Dass du uns diese Sicht, wie sie Josef im Herzen hatte, dass du sie uns in Deutschland gibst. Und dass wir diese Chance nutzen, wirklich das Evangelium auszubreiten. In jeder Nation und alle, die jetzt hierher kommen von anderen Ländern, sie zu segnen. Aus deiner Sicht heraus, aus deiner Liebe, Vater, in Jesu Namen.
Herr, es ist so viel Weisheit nötig und so viel brauchen wir das Wissen, was du denkst über Situationen und über ja, Lagen, in die wir reinkommen. Und ich bitte dich ganz sehr, Herr, dass du uns neu bewusst machst, dass dein Heiliger Geist in uns wohnt, dass die Kraft, die dich, Jesus, von den Toten erweckt hat, in uns wohnt. Und dass, ob es darum geht, einen Standpunkt, eine Meinung zu vertreten oder ob es darum geht, jemanden auf eine besondere Art und Weise zu begegnen, dass du es bist, Heiliger Geist, der uns führt und leitet, der uns zeigt, was zu tun ist. Und ich möchte wirklich das nochmal sagen und ich habe das Gefühl, dass es dass Leute gibt hier, die das gehört haben x-mal, dass der Heilige Geist in dir lebt, aber die es nie wirklich verinnerlicht haben. Ich will sagen, ihr habt den Geist Jesu Christi in euch und wenn er euch das Gefühl gibt, etwas Bestimmtes zu sagen, zu geben, zu tun oder einen Standpunkt zu vertreten, dann vertraut darauf und tu das. Jesus, das bete ich, dass du uns das ganz neu zeigst, dass du uns freisetzt, mutig zu sein für dich und deine Liebe im überfließenden Maß an Leute weiterzugeben, damit sie erkennen, wie groß und wie gut du bist.
Ja, Jesus, erbarme dich einfach über uns, dass wir mutig und stark sind, für dich vorwärts zu gehen, dein Evangelium zu verkünden, egal ob an Deutsche, an Syrer, Afghanen, an Ausländer, jeder Art. Erbarme du dich, zeig du dich groß und mächtig und ja, dein Volk ist groß in unserem Land und in allen Ländern drumherum. Schenke du einfach Leute, die dich erkennen und mach uns mutig und kühn, dein Evangelium zu verkünden, egal was es uns kostet und ja, dass du geehrt wirst durch jeden einzelnen Schritt, den wir gehen.
Ja, Vater im Himmel, das ist mich die Arbeit, Jesus. Und du sagst, Ja, der Heilige Geist, der bewirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Und mir glaubt Gott und möchte sagen, hey, hier sind wir, sende uns. Und wir möchten beten, dass du uns Gelegenheiten schenkst, dass wir zu Ausländern oder Leuten, die in unser Land kommen, irgendwie hingehen können, dass wir Kontakt irgendwie knüpfen können, dass du Möglichkeiten schenkst, in denen wir die Liebe Gottes weitergeben können. Jesus, ich bete, dass du da die Möglichkeiten gibst, wenn wir manchmal zu wenig Kontakt mit denen haben oder richtig Schnittpunkte. Aber mir glaubt, dass du die irgendwie mit uns in Kontakt führst und mit denen was ja, von dir weitererzählen können.
Ja, danke, Jesus. Du hast gesagt, wir sollen losgehen und zu Jüngern machen, alle Völker, und sie lehren zu halten, was du befohlen hast. Und jetzt kommen die Völker alle zu uns. Und was für eine wunderbare Chance. Und ich bitte dich, dass du uns füllst mit deinem Geist und mit deiner Kraft und deiner Entschlossenheit, jeder in der Weise, wie du möchtest, dass wir den Beitrag leisten können, den du für uns gedacht hast. Danke, Jesus. Amen.
Vater, es gibt noch viele Menschen, die gerne beten möchten. Wir nehmen einfach unsere Gebete mit nach Hause in unsere Hauskreise. Und wir beten einfach, Gott, dass wir dieses Privileg, dieses Vorrecht weiter erleben dürfen, Teil zu sein, wie du souverän wirkst. Und wie du die Nationen zu deinem Sohn Jesus Christus bringst. Hilf uns damit mit Weisheit, mit praxisrelevanten Taten und Worten. Sei mit uns, dass durch uns dein Name geehrt und hochgehalten wird. Im Namen deines Sohnes beten wir. Amen.